Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Laut Statistik bleibt jede fünfte Frau in Deutschland kinderlos aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und bei vielen ist das auch eine ganz bewusste Entscheidung, die aus voller Überzeugung getroffen wird. Wo das nicht so ist, da kann die K-Frage, wie es in Jackie Thomas neuem Roman heißt, viele Fragen und zermürbende Zweifel aufwerfen. Welche davon erzählt Glück aus ganz unterschiedlichen Perspektiven? Und ich freue mich, gleich mit Jackie Thomas darüber zu sprechen. Ab Mitte 30 tickt die biologische Uhr immer lauter und auf einmal ist vielleicht Torschlusspanik da. Zumindest geht es den Hauptfiguren im neuen Roman von Jackie Thomae so. Darin erzählt sie von Frauen, die sich fragen, ob sie ein Kind brauchen, um wirklich glücklich zu sein. Glück, so heißt das Buch, ist Jackie Thomaes vierter Roman und besonders ihr letztes Buch Brüder, in dem sie von Alltagsrassismus erzählt hat, wurde viel gelobt und stand auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Jetzt also Frauen und die K-Frage, wie sie das so schön formuliert hat. Hallo, herzlich willkommen, Jackie Thomae.
Guten Tag.
Die Kinderfrage, die ist ja erst kürzlich wieder so nach vorne gekommen, würde ich mal sagen, durch Donald Trumps Running Mate J.D. Vance, der eben Kamala Harris deshalb als Katzenfrau bezeichnet hat. Da kam das auf einmal wieder groß in den Medien. Das ist ja auch sowas, wo bei Männern eigentlich nie drüber gesprochen wird, ob die jetzt Kinder haben oder nicht, auch im Berufsleben. War das so eine Motivation für Sie, dieses Ungleichgewicht, den Roman zu schreiben, oder war das was ganz anderes?
Interessanterweise ist das ja jetzt mit J.D. Vance, als das Buch schon draußen war, wieder hochgekommen. Und ich habe mich, so ist das oft beim Schreiben, gefragt, werde ich von der Wirklichkeit überholt? Das frage ich mich oft, weil ich schreibe ja zeitgenössisch. Und ich habe mich auch gefragt, ist das, was ich da erzähle, eigentlich noch so aktuell? Weil ich ja ungefähr 10 Jahre älter bin als meine Protagonistinnen. Und was mich aber tatsächlich interessiert hat, ist, bei Männern wird anders drüber gesprochen und die Frauen, die keine Kinder haben, werden von außen relativ dual betrachtet. Es wird so getan, als wäre es einmal so eine ganz freiwillige Geschichte, nämlich Frauen, die sich für ihre Karriere entschieden haben, oder Frauen, die medizinisch irgendeine Tragödie erlebt haben und deshalb kinderlos bleiben. Und dass das aber eine riesige Grauzone voller individueller Schicksale ist, das hört man ganz selten. Also ich fand, dass das von außen viel zu plump betrachtet wird. Und das war eine der Motivationen natürlich für diesen Roman. Nämlich mal zu beschreiben, wie sich das anfühlt für die vielen Frauen, die sich lange nicht so richtig klar sind und dann ohne gesundheitliche Problematiken unter diesen Druck von außen, aber auch von innen geraten.
Das zeigen Sie ja ganz gut, dass der Druck eben sowohl von innen da ist, dass man plötzlich mit lauter so wirklich schwierigen Fragen konfrontiert ist, die ja eh in der Lebensmitte virulent werden. Aber da geht es auch nochmal um sowas wie Reue zum Beispiel, denn das ist ja eine Entscheidung, ja, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Das sind schon schwere Gefühle, um die es da geht.
Ja, ich hab dann festgestellt, also ich habe das nicht neu gelernt, ich wusste das natürlich vorher, aber ich habe festgestellt, dass zu dem äußeren Druck eben nicht nur gehört die Sehnsucht nach dem Alltag mit einem Kind, sondern dass das viel oder die Sehnsucht nach diesem irrsinnigen natürlichen Prozess, ne, eine Schwangerschaft und eine Geburt hinter sich zu bringen, das ist es auch bei den Protagonistinnen viel weniger, bei der einen mehr, bei der anderen weniger, sondern es ist auch die Frage, wie sehen dann die nächsten Jahrzehnte in meinem Leben aus? Werde ich das immer bereuen? Es gibt Regretting Motherhood, also Frauen, die sagen, sie bereuen, diesen Schritt getan zu haben. Aber es gibt eben auch die Gefahr, dass man sein ganzes Leben sich fragt, hätte ich das nicht tun sollen? Und eben dieses Außenbild, was jetzt wieder fantastisch gespiegelt wird von J.D. Vance, die Frage, und das ist eine wirklich harte Frage, die der Männer nicht so ausgesetzt sind, bin ich vollständig?
Das fand ich auch nochmal sehr bewegend, also weil sie das auch so auf so vielschichtige Weise zeigen. Und die Figuren, die sie da zeigen, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Vielleicht stellen wir einfach auch mal ein paar von diesen Frauen vor. Also zwei sind ja vor allem ganz im Mittelpunkt. Da ist einmal Marie Claire, die ist Radiomoderatorin wie ich, sehr erfolgreich. Dann gibt es noch eine Politikerin, die Senatorin wird, Anahita. Was sind das für Frauen?
Also auch bei der Anahita habe ich dieses aktuelle Thema jetzt mit Kamala Harris ja unbeabsichtigt so gut getroffen. Ich wollte zeigen, wie unterschiedlich auch in bestimmten Berufswelten oder Blasen die kinderlose Frau gesehen wird. Es wird immer Szenen geben, wo das egaler ist oder wo auch mehr Frauen kinderlos sind. Und dann wird man sich in Umfeldern bewegen, wo es fast Pflicht ist. Als Politiker zum Beispiel ist es, fiel mir dann auf, auch irgendwie pflichtgeordnete private Verhältnisse zu haben. Die sind fast nie Singles und darunter leidet diese Figur fast mehr als unter ihrer Kinderlosigkeit, weil sie ständig damit konfrontiert wird, was sie in der Öffentlichkeit für ein Bild abgibt. Sie ist zudem auch noch Senatorin für Familie, Bildung und Jugend. Frauen und Gedöns, hätte Gerhard Schröder gesagt. Und da kommt die Frage nach der Vollständigkeit und der Kompetenz wieder auf, weil es ist die Kompetenz, die größte Kompetenz, die eine Frau haben kann, wird behauptet, ist die Mutter zu sein. Und die kann man eben nicht durch Leistungen oder akademische Grade einholen. Und die andere Figur bewegt sich in Medien- und Kulturkreisen und die habe ich installiert, weil es mich schon lange interessiert hat, mal anhand einer Romanfigur darzustellen, wie sich das mediale Bild auf die Frau im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt hat. Das ist eine Frau, die hat ganz jung Volontariat bei einer Frauenzeitschrift gemacht, ist dann zum Radio gegangen und auch von den Medien kriegen wir natürlich ständig gespiegelt, wie wir zu sein haben oder wie die optimale Frau aussieht. Und da sind schon ein paar mehr Punkte auf der Liste, finde ich immer, als bei Männern.
Aber ich fand interessant, da haben Sie so eine ganz, finde ich, beeindruckende Szene, wo eben diese Anahita bei Marie Claire, bei dieser Journalistin, zu Gast ist in der Sendung und Marie Claire dann tatsächlich auch wieder diese Frage stellt nach den Kindern, nach der K-Frage. Eigentlich machen das nur Männer, oder nicht?
Es ist natürlich jetzt aus dieser Figur heraus, sie macht sich später auch einen Vorwurf, weil sie das ja selbst natürlich.
Aber sie ruft sie dann doch nicht an.
Genau,
sie will sie eigentlich nochmal anrufen und sagen, ja, ich bin eigentlich auch eine wie du, aber sie macht's dann nicht.
Es ist das, was sie am meisten interessiert. Und wahrscheinlich ist es auch eine Sehnsucht danach, das ist nämlich auch ein Problem, da fehlen Vorbilder, dass sie in dieser Situation vielleicht gerne mal eine Frau hören würde, die sagt, nee, ich habe keine Kinder und das ist super so. Mhm. Und weil mit dem Thema sehr oft verschämt auch immer noch umgegangen wird, es ist jetzt in dem Roman ist es ein Lapsus. Ich wollte anhand dieses Kapitels eben die beiden Personen und dieses Tabu so ein bisschen einführen und habe dann mehr und mehr gemerkt, habe auch schon früher drauf geachtet. Ich saß selbst in Redaktionen, wenn es um Interviewgäste geht oder um Biografien von Leuten, wie wichtig das ist bei einer Frau, dazu zu schreiben, ist sie Mutter oder nicht. Und ich habe gestern wieder einen Artikel gelesen, wo nochmal dargelegt wurde, dass das bei Angela Merkel immer ein Thema war. Bei Olaf Scholz jetzt, der auch kinderlos ist, ist es viel weniger ein Thema.
Wie mit den
solche
Kleidern.
Sachen wollte ich erzählen. Ich wollte aber eben auch unbedingt ein Panorama aufmachen und Frauen mit Kindern und Frauen, die freiwillig kinderlos sind und Frauen, die also dieses ganze Hadern mit bestimmten Lebenssituationen und Statusen, das wollte ich darlegen.
Und dann gibt es noch eine besondere Figur, Dr. Nonnenmacher, eine Frauenärztin. Und die hat so ein neues Medikament, was sie auch diesen beiden Frauen anbietet. Eine Pille, die dafür sorgen soll, dass die Eizellen gar nicht erst reif werden, sondern im Körper quasi aufgehoben werden. Wie sind Sie da drauf gekommen? Gibt es solche Forschungen? Da wird an solchen Science-Fiction-Pillen, sage ich mal, gearbeitet?
Also ich habe mich dadurch, dass ich kein Crack bin und auch wusste, ich werde jetzt nicht eine wissenschaftliche Recherchereise machen. Weil wenn man damit einmal anfängt, wird man so demütig, dass man jahrelang daran sitzt und ein Biologiestudium nachholen müsste. Ich wusste, ich möchte das beschreiben und ich möchte ein bisschen auch dazu sagen, weil da habe ich mich tatsächlich belesen, dass auf Hochtouren, dass in der Fertilitätsmedizin auf Hochtouren geforscht wird, weil das ist ein großes Feld. Es ist auch ein Feld, was eher Leute betrifft, denen es finanziell gut geht.
Ich wollte gerade sagen, das beschreiben Sie auch. Weil, das kommt ja da mal ganz dezidiert auf den Punkt. Das ist tatsächlich auch eine Frage des Geldes,
genau,
diese ganze Sache.
Genau, des Geldes und des Lifestyles, weil arme Leute kommen nicht auf die Idee, mit 40 zum ersten Mal Mutter zu werden. Und deshalb, es wird auf Hochtouren daran geforscht, aber aber nicht in Richtung dieser Pille, das ist eher ein Zellding. Und auch da wird von Wissenschaftlerinnen wirklich ganz klar und deutlich gesagt, es wäre auch ein feministischer Schritt, Frauen ihre Biografie so freigestalten können, wie Männer also diesen Zeitdruck nicht mehr haben. Das wird von wissenschaftlicher Seite auch behauptet. Ich wollte aber in dem Roman nicht irgendwas mit ich wollte erstens nicht zellbiologische Zusammenhänge erklären müssen als Komplettlaie. Und ich wollte gerne, dass in meinem Buch das Medikament eine Pille ist, um die Antibabypille vor ungefähr 50 Jahren zu spiegeln. Ich wollte, dass praktisch genau ein halbes Jahrhundert später es wieder ein Medikament gibt, das verspricht, Frauen eine neue Freiheit zu verschaffen. Damit man auch ein bisschen historisch darüber nachdenkt, was ist in den letzten 50 Jahren eigentlich passiert? Hat uns die Antibabypille eigentlich weitergebracht? Und wenn ja, wie? Plus, das bedeutet eben auch, dass, und das ist auch ein Ding, das Männer weniger beschäftigt, ganz viele Frauen haben die ersten Jahre ihres Erwachsenenseins damit zu tun, zu verhüten. Und nach dieser Phase kommt die Zeit, in der unbedingt nicht mehr verhütet wird, sondern in die andere Richtung gearbeitet wird. Und all das kann gut funktionieren, es kann aber auch einen wahnsinnigen Stress in so einer gynäkologischen Biografie auslösen.
Und ich hatte auch den Eindruck, letztlich geht es dann in Ihrem Roman darum, ob man eigentlich tatsächlich an diesen Wünschen und Sehnsüchten, die man hat, wirklich festhalten muss oder ob es nicht einen ganz anderen Weg gibt zum Glück. Denn es heißt ja am Schluss, also die zwei Frauen kann man, glaube ich, verraten, die finden ja auf ganz anderen Wegen dann sowas wie Erfüllung und Glück. Und dann, ja, damit spielen sie auch mit diesem Gedanken. Ist das eigentlich so ein bisschen das Kernthema des Romans? Wie lasse ich meine Wünsche los?
Ich bin jetzt nicht daran gegangen und habe gesagt, ich habe jetzt eine Message und ich schreibe euch jetzt einen Roman und am Schluss bekommt ihr meine Message. Aber was ich tatsächlich erzählen wollte und so wie sich die Figuren dann auch entwickelt haben, weil ich entwickle die nicht fertig, sondern die entwickeln sich während ich schreibe, war die Frage, die wir uns alle eigentlich regelmäßig stellen müssen. Was ist für mich eigentlich Glück? Was will ich ganz alleine? Und was kommt da von außen? Also die Bilder, mit denen wir konfrontiert werden. Es ist nicht nur das große Glück, wenn Leute kleine Kinder haben, was ja tatsächlich ein einmaliges Glück ist, was sich anders anfühlt als andere Glücksgefühle, sondern auch, wie sieht ein erfülltes Leben aus? Es wird uns auch nach wie vor im Grunde ständig mitgeteilt, dass die perfekte Beziehung dazu gehört. Und die Frage ist, wie sieht die aus? Der perfekte Beruf, die perfekte Beziehung, die perfekte Familie. Und alle Leute, die in einem Moment das nicht haben, müssen das Gefühl haben, sie haben irgendwas nicht erreicht oder falsch gemacht. Und das mal so ein bisschen aufzulösen und zu sagen, es ist eigentlich was so Intimes, Individuelles. Hört auf, euch an Bildern zu orientieren, an denen ihr nur scheitern könnt. Egal, ob das seriöse Presse ist oder Boulevard oder euer Freundeskreis. Das hat total Spaß gemacht, das mal so ein bisschen zu beschreiben.
Und das macht auch Spaß zu lesen, Jackie Thome. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Und der Roman Glück ist im Klaasen Verlag erschienen und er hat 432 Seiten und kostet 24 Euro. Die eigene sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität nach außen ganz offen zu leben, gegenüber Eltern, Lehrern und Freunden dazu zu stehen, wer und wie man ist, das ist für viele ein langer und komplizierter Prozess. Das Coming Out hat entsprechend viele Autorinnen und Autoren beschäftigt. Auch Filme setzen sich mit diesem Schritt auseinander. Und am Wochenende hat sich das Literarische Kolloquium Berlin in einem dreitägigen internationalen Festival damit beschäftigt. Gerd Brendel war bei Coming Out in Biting In für uns dabei.
Das Coming Out, das Erkennen und sich bekennen zur eigenen sexuellen Identität, zählte lange Zeit zu den Kernthemen queerer Literatur. Aber gilt das noch heute? Gleich zu Beginn des Berliner Festivals rechnete die Autorin Jenaba Zamora mit dem Begriff ab. Typisch weiß, typisch männlich, typisch westlich und berief sich auf traditionelle Gesellschaften außerhalb Europas, zum Beispiel auf dem indischen Subkontinent, wo zumindest trans Frauen als Hijras ihre eigene Kultur leben konnten.
Weil wenn ich in einer Gesellschaft bin, in der es plurale Vorstellungen davon gibt, was Sexualität und Geschlechtlichkeit sind, dann ist auch ein Coming-out nicht notwendig.
Wobei Zamora vergisst, dass die Akzeptanz von Transmenschen in traditionellen Gesellschaften strengen Regeln unterlag, mit strengen Vorschriften, etwa zu erlaubten und verbotenen Berufen. Ergiebiger als die theorielastigen Diskussionen auf diesem Festival über das Konzept von Coming-out waren denn auch die Texte der Autoren und Autorinnen über gelebte oder verhinderte Coming-outs. Zum Beispiel Mikita Franko. Der auf Russisch schreibende Schriftsteller aus Kasachstan ist gerade Stipendiat im Literarischen Kolloquium und eine der spannendsten Stimmen auf diesem Festival. Sein Roman Lüge erzählt gleich von einem kollektiven Coming-out.
Da gibt es das Thema Coming Out, nicht einer Einzelperson, sondern einer ganzen Familie.
Der Familie des Ich-Erzählers, Mikita und seiner zwei schwulen Väter, Lev und Slava, bei denen der Protagonist nach dem frühen Tod seiner Mutter aufwächst.
Und obwohl wir einer normalen Familie immer ähnlicher wurden, beschlich mich das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte.
Als an
meinem 6. Geburtstag das wirkliche Leben zum ersten Mal bei uns anklopfte, in Gestalt meiner Großmutter.
Im Roman belauscht Mikita, wie die Großmutter Slava bedrängt, endlich eine Freundin zu suchen und zu heiraten.
Für eine Sekunde hatte ich den Gedanken, zur Großmutter zu gehen und sie zu beruhigen, ihr es zu sagen, dass alles gut war, wir längst eine Familie hatten, aber irgendetwas in mir sagte, das ist keine gute Idee.
Besonders nicht im Russland von Präsident Putin.
Seit dem Krieg wurde in Russland ein queerfeindliches Gesetz nach dem anderen erlassen. Wenn es früher die größte Gefahr war, das Sorgerecht zu verlieren, ist es jetzt so, dass man schon fürs Queersein, für seine sexuelle Identität ins Gefängnis kommen kann.
Weswegen Franko schon vor einiger Zeit wieder von Moskau zurück nach Kasachstan gezogen ist, wegen der dortigen bis jetzt zumindest liberaleren Gesetzgebung. Coming Out hat viele Gesichter und kennt viele Geschichten. Für Transmenschen kann der Druck der Mehrheitsgesellschaft, ständig seine sexuelle Identität zu erklären, zur Bürde werden. Für Lesben und Schwule bedeutet Coming Out, sich davon zu befreien, automatisch von der Mehrheitsgesellschaft als heterosexuell gelesen zu werden. Am Anfang steht das Begehren und die Erfahrung, genau deswegen anders zu sein. So wie es der 19-jährige Engel in der fränkischen Provinz in dem Roman Mensch Engel von Gunther Geltinger erfährt, als der und seine große Liebe Marius beim Sex überrascht werden.
All das konnte Engel im Auto natürlich nicht sehen. Doch stellt sich Engel noch heute so oder ähnlich den Grund vor, warum Marius schnell von ihm herunterrutschte und die Hose hochzog und Scheiße sagte und im selben Atemzug hinzufügte, dass die Frau mit dem Hund eine Freundin seiner Mutter sei.
Das Gefühl, ertappt zu werden, ist das Gegenteil von einem selbstbestimmten Coming-out. Über beides zu schreiben, war für Geltinger ein Schlüsselmotiv.
Das macht für mich queeres Schreiben aus, dass man Dinge anders sieht, weil man eine Fremdheitserfahrung gemacht hat.
Und das gilt für alle Literatur von Schwulen, Lesben, Transmenschen. egal. Und ganz gleich, wie sie Coming Out verstehen. Schreiben, weil Mann, Frau, they.
Ohne das Schreiben sprachlos, stimmlos, im Wortsinn unerhört kaum vorhanden wäre. Weit davon entfernt, in der Öffentlichkeit zu sagen, ich bin.
Und die schönsten Momente auf diesem dreitägigen Festival waren die, in denen Mann und Frau in Gedanken antworten konnte und ich auch. Ich höre mich auch in diesem einen Text, der gerade gelesen wird.
Coming Out in Writing In hieß das dreitägige Festival am Literarischen Kolloquium Berlin, von dem Gerd Brendel für uns berichtet hat.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Um göttliche Figuren und sehr irdische Probleme scheint es im neuen Roman von Martina Hefter zu gehen. Hey, guten Morgen, wie geht's dir, heißt das Buch. Und das ist schon mit dem Preis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet worden und der ist immerhin mit 50.000 Euro dotiert. Vielleicht liegt's ja an den göttlich klingenden drei Hauptfiguren. Juno, Jupiter und Beno heißen sie. Stefanie von Oppen hat diesen Roman gelesen. Juno und Jupiter, ist das so ein Ausflug in den Olymp, also ins alte Griechenland? Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, könnte man aber tatsächlich denken. Jupiter ist ja der römische Name für den obersten Gott des Olymps, den Zeus, den wir aus den griechischen Sagen kennen. Und der Inbegriff eines vor männlicher Potenz strotzenden Herrschers und seine Frau Hera, eben Juno im römischen Götterkanon, die ist ja eine, die immer wütend ist, weil sie sich betrogen fühlt von ihrem Mann. Also da ist ja eigentlich sehr viel Power in diesem Paar und das ist auch abgebildet auf dem Cover von dem Buch, eben ein Bild von Gavin Hamilton, von diesen beiden sehr üppigen Göttern. Aber die beiden Menschen, um die es in diesem Buch vornehmlich geht, Jupiter und Juno, sind alles andere als das. Jupiter ist sehr schwer erkrankt an Multipler Sklerose und seine Frau Juno ist, wenn, dann eher diejenige, die zumindest mental manchmal etwas fremd geht.
Und hat das was mit dem Leben der Autorin zu tun? Ist das ein autofiktionaler Roman oder?
Ja, ganz offensichtlich. Der Mann von Martina Hefter ist der Schriftsteller Jan Kuhlbrot, der seit vielen Jahren an MS leidet und auch im wahren Leben ein Schriftsteller ist. Und sie ist so auch Tänzerin, wie es auch in diesem Roman dann beschrieben wird. Und die beiden leben tatsächlich in Leipzig. Ja, und die Passagen, in denen sie über den Alltag mit MS schreibt, klingen sehr realistisch. Da wird zum Beispiel der Galgen vom Pflegebett abgebaut, weil das irgendwie so ein bisschen brutal aussieht, unter das Bett geschoben und neben den gigantischen Toilettensitz geschoben. Und sie begleitet auch ihren Mann zu einem Literaturwettbewerb im Berliner Literaturkolloquium, was mit dem Rollstuhl nicht einfach ist. Und diesen Wettbewerb hat es tatsächlich gegeben und Jan Kuhlbrot hat da auch gesiegt bei diesem Wettbewerb. Also das ist alles sehr autofiktional. Was so andere Elemente des Romans angeht, muss man sich halt fragen, was da fiktional ist.
Ja, was denn? Also ist das hauptsächlich so Alltagsbeschreibung oder gibt es auch eine richtige Geschichte noch?
Ja, also es gibt eine Geschichte und zwar, genau, sie setzt sich ja vor allem damit auseinander und das wird ja schon offensichtlich, was es bedeutet, wenn man keine normale Beziehung mehr führen kann, wenn man nicht mehr zusammen ans Meer fahren kann, wenn man nicht mehr zusammen auf Berge steigen kann und so weiter. Und über alledem steht natürlich das Ringen um die Liebe zu ihrem Mann. Und Juno ringt dabei eben mit ihrer körperlichen, weiblichen Identität. Dafür spielt das Tanzen eine große Rolle, mit dem sie nicht nur Geld verdient, sondern sie findet in der Bewegung, Kreativität und Publikumsaufmerksamkeit auch einen Ausgleich. Aber dann gibt es eben auch noch die Nächte, in denen sie in der Regel nicht schlafen kann. Und da kommt sie nun auf den Gedanken oder da beginnt sie zu surfen im Netz, mit sogenannten Love-Scannern in Dialog zu treten. Und Love-Scammer sind Menschen, die irgendwelche Geschichten erzählen und im Prinzip versuchen, Frauen abzugreifen, die denen am Ende das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das genau tut sie, aber sie macht es halt umgekehrt. Sie fängt auch an, irgendwelche Geschichten aus ihrem Leben zu erfinden, die nicht stimmen und verliert dann auch immer wieder die Männer, weil die dann doch merken, da ist nichts mit Geld. Aber dann kommt eben eines Tages ein vorgeblicher Ukrainer, der ihr begegnet im Netz. Und der entpuppt sich dann als Benu aus Nigeria. Benu ist auch ein göttlicher Name aus der ägyptischen Mythologie. Und da kippt so ein bisschen die Geschichte und da wird es auch wirklich spannend.
Und merkt man denn auch an der Schreibweise, dass diese Marina Hefter ja auch Lyrikerin ist, nicht nur Tänzerin, sondern auch eine, die viele Gedichte schreibt? Wie ist denn das so geschrieben?
Ja, ich finde das Buch wirklich total ergreifend, muss ich sagen. Also sie hat eine geradezu erschütternde Art zu schreiben und hat das eben auch sehr lyrisch aufbereitet, was sie so schreibt. Sie hat eine sehr fantasievolle, kreative Sprache. Ihre Gedanken, Reflexionen und Beobachtungen sind ja irgendwie zwischen nüchtern, lakonisch, teilweise sehr ironisch und auch vorsichtig emotional. Sie schreibt nie ganz direkt über ihre Beziehung, eher so in Andeutungen. Also wenn sie zum Beispiel nachts wach liegt und dann ins Nachbarzimmer, wo ihr Mann schläft, lauscht und hört, wie er dann das Kopfende des Bettes hoch und runter stellt, dann weiß sie, er ist noch wach. Also das sind immer diese Andeutungen. Aber genau, insgesamt hat sie sprachlich eine unglaubliche Kreativität. Und da merkt man einfach auch sehr stark die Lyrikerin und hat so eine ganz feine und sensible Weise, die Situation zu beobachten.
Und ist denn dieses Buch jetzt auch so ein bisschen wie ein Echo auf den Roman, den Jan Kuhlbrot selbst über seine Erkrankung geschrieben hat? In den gibt es ja auch.
Ja, Krüppelpassion. Der ist im letzten Jahr erschienen und stand auch auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Ja, es ist vielleicht so eine Art Spiegel, beziehungsweise dieser Roman beantwortet eine Frage, die Jan Kuhlbrot in dem Roman stellt, nämlich die, ob man überhaupt noch liebenswert ist mit so einer Krankheit. Und das wird eben in diesem Buch sehr offensichtlich. Das handelt sich nach wie vor um eine ganz große Liebe. Und ansonsten spielt es ja an diesem Roman, es ist ja eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Krankheit. Und da wird sozusagen das aufgefüllt, was in dem Roman von Martina Hefter nicht vorkommt, nämlich das Innenleben und die Reflexion ihres Mannes. Das wird ja dann immer sehr nur von außen und in Andeutungen beschrieben.
Stefanie von Oppen ist offenbar begeistert vom neuen Roman von Martina Hefter. Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Heißt das Buch, erschienen beim Stuttgarter Klett-Cotta Verlag. 222 Seiten, kosten 22 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Astrid von dem Borne und will davon berichten, was ich gerade mit großer Begeisterung gelesen habe. Und zwar ist es das Buch James von Percival Everett. Es geht um einen Sklaven, den James, der bei einem Bürgermeister als Sklave tätig war. Und immer, wenn der nicht da war, dann hat er sich heimlich in sein Büro geschlichen und hat lesen und schreiben gelernt. Und er flieht dann, statt dahin zu gehen, wo er hingeschickt wird. Und diese Flucht wird beschrieben in ganz vielen Facetten. Also ergreifend, was Landschaft anbelangt, was seine Gefühle anbelangt, und der Huckleberry als Figur taucht eben mit auf und begleitet ihn immer wieder. Für mich ein wunderbares Buch.
Astrid von dem Borne liest in Pfaffenhofen den neuen Roman von Percival Everett, erschienen beim Hansa Verlag, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingel, und das gebundene Buch kostet 26 Euro. 88 Jahre ist Mario Vargas Llosa in diesem Jahr geworden. Seit 6 Jahrzehnten schreibt der Literaturnobelpreisträger unermüdlich, aber jetzt soll es sein letzter Roman sein, hat er verkündet. Die große Versuchung heißt das Werk, in dem der Autor in seine Heimat Peru zurückkehrt und sich mit Klassenunterschieden auseinandersetzt, die offenbar eines aber überbrücken kann, nämlich der peruanische Walzer. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und den Autor gesprochen.
Große Versuchung, der neue Roman von Mario Vargas Llosa, dies gleich vorweg, ist größtenteils missglückt. Mehr als 2/3 des Buches sind erschreckend langweilig und redundant. Man kann nicht anders als das, vor allem die vielen Wiederholungen, auf das Alter des Autors zu schieben.
Ahora, a veces la memoria me falla.
Manchmal lasse ihn sein Gedächtnis im Stich, erzählte Mario Vargas Llosa 2020, als er schon am Roman Die große Versuchung arbeitete. 4 Jahre zuvor war sein Roman Die Enthüllung erschienen, in dem der Autor anhand der Figur des Juan Peineta seine eigene Angst vor dem Gedächtnisverlust verarbeitet hatte.
Es un personaje que está inspirado en ese temor, ¿no?
Peineta lebt im Viertel Cinco Esquinas im Zentrum Limas.
El barrio
Cinco Esquinas war früher das Viertel der peruanischen Musik, etwa des Walzers.
Der peruanische Walzer steht im Zentrum des Romans Die große Versuchung, mit dem Mario Vargas Llosa nun seine Arbeit als Romancier abschließt.
Se apagaron las luces y quedó un solo foco prendido, iluminando un espacio de aquel patio.
Die Lichter gingen aus. Eine einzige Glühbirne blieb an und beleuchtete ein Fleckchen in diesem Innenhof.
1992 in Lima. Tonio Aspilqueta, ein 50-jähriger, vom Leben desillusionierter Experte für die traditionelle Musik Perus, hört zum ersten Mal den Gitarristen Lalo Molfino einen Walzer spielen. Eine Offenbarung.
Die Musik hatte die Seelen der Anwesenden so fest in ihren Bann gezogen, dass jeder soziale, ethnische, intellektuelle oder politische Unterschied in den Hintergrund trat. Der Innenhof des Hauses war wie elektrisiert von einer Welle des Miteinanders. Es herrschte das Wohlwollen, die Liebe.
Kurz darauf stirbt Molfino und Tonio beschließt, ein Buch über diesen Gitarristen und über den peruanischen Walzer zu schreiben. Seine These und Hoffnung zugleich: Der Walzer kann die peruanische Gesellschaft, die von Gewalt, etwa durch die der linken Guerilla Leuchtender Pfad, Rassismus und sozialer Ungleichheit geprägt ist, friedlich zusammenführen. Im Roman wechseln sich Passagen des allwissenden Erzählers zu Tonios mühsamen Versuchen, über das Leben des Gitarristen zu recherchieren, mit Auszügen aus Tonios Abhandlung über den peruanischen Walzer ab. Diese Abhandlung wird zunächst ein großer Erfolg. Die meisten Leser des Romans, jedenfalls jene, die keine Experten für traditionelle peruanische Musik sind, dürften sich allerdings bei der Lektüre langweilen. Auch weil die Figuren blutleer wirken. Literarisch interessant und wunderbar tragikomisch wird es erst im letzten Drittel, als Tonio Aspilqueta psychisch auffällig wird. Er hat nämlich panische Angst vor Ratten und halluziniert sie manchmal. Vom Erfolg seines Buches beflügelt, gesteht der verheiratete Tonio der Walzersängerin Cecilia Barraza in einem Café in Lima seine Liebe, indem er sie zu küssen versucht. Sie aber ohrfeigt ihn.
Es war keine feste oder gar schallende Ohrfeige. Ihre Hand streifte ihn kaum, nur die Gäste am Nebentisch bemerkten es. Tonio drehte sich zu ihnen um und spürte, wie er errötete. Die Hitze kroch ihm den Hals hinunter, bis es zu einem Jucken wurde. Ein Gefühl, das weiter in die Arme wanderte, durch den Oberkörper bis hinein in die Beine. Dann sah er sie überall, fett, schielend, mit hervorstehenden Zähnen. Unter dem Nachbartisch, in den Gängen zwischen den Tischen und wie sie von Cecilia Barrassas Kopf auf die leeren Stühle sprangen. Er konnte dem Drang nicht widerstehen und kratzte sich energisch. Er schob die Anzugärmel zurück, knöpfte das Hemd auf und fuhr sich mit den Fingernägeln über die Haut, um die widerlichen Tiere loszuwerden, die jetzt um ihn herumwuselten und an seinen Beinen hochkrabbelten.
Yo detesto, por encima de todas las cosas, la rata.
Ich verabscheue Ratten über alles.
Erzählt Mario Vargas Llosa und verrät damit, dass ihn auch seine eigene Phobie zu seiner neuen Hauptfigur inspiriert hat. Besessen bis wahnhaft versucht Tonio schließlich, in den neuen Auflagen seines Buchs die ganze Kulturgeschichte Perus unterzubringen. Mit dem Ergebnis, dass das Buch völlig unleserlich wird und Tonio überhaupt scheitert. Abgesehen vom tragikomischen Schluss ist auch Mario Vargas Llosa mit »Die große Versuchung« gescheitert, seinem allerletzten fiktionalen Werk.
Me imagino que sería un esfuerzo más allá de mis fuerzas escribir una nueva novela.
Zu einem weiteren Roman würden seine Kräfte wohl nicht mehr reichen, sagte der Literaturnobelpreisträger im Interview mit seinem Sohn Alvaro für das mexikanische Fernsehen. Aber einen Essay über Jean-Paul Sartre wolle er noch beenden.
Tobias Wenzel über den neuen, womöglich wirklich letzten Roman von Mario Vargas Llosa, Die große Versuchung, so heißt das Werk auf Deutsch und aus dem Spanischen übersetzt, hat es Thomas Brovot. Erschienen ist es beim Surkamp Verlag und es kostet 26 €.